ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Der Podcast mit dem Neuesten aus der Region.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Der Eklat im Weißen Haus Freitagabend. Der lautstarke Streit zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Wie wirkt das auf die Menschen aus der Ukraine, die in Brandenburg Schutz gesucht haben? RBB-Reporter Maximilian Devontier hat mit Ukrainern in Frankfurt-Oder darüber gesprochen, was der Eklat mit ihnen gemacht hat.
Ich war fassungslos und konnte nicht glauben, dass wir das tatsächlich in solcher Schärfe auch erleben, dass der ukrainische Präsident vom US-Präsident so direkt angegriffen wird und sich rechtfertigen muss und auch nochmal erklären muss, wer Aggressor ist und wer sich verteidigt, und dass den beiden Menschen im Weißen Haus das nicht klar war.
Sagt Oleksiy Kyseliak, der jetzt für die Stadt Frankfurt-Oder arbeitet. Inessa Posipay, Ex-Studentin an der Frankfurter Viadrina, ärgert sich auch über die Ablenkungsmanöver von Trump und seinem Team.
Sie haben den Fokus von der Tatsache, dass die Russen uns, Ukrainer, töten, auf nebensächliche Themen wie Zelenskys Kleidung, Anzug oder die Frage, wie wir den USA zu danken haben, verschoben.
Auch Maria Borisenko, Studentin an der Viadrina, und ihre Familie hat die Situation im Weißen Haus geschockt.
Also in meiner Familie war natürlich die erste Reaktion Empörung, und es sah auch aus wie eine Inszenierung, und es war eine Wut und natürlich aber auch gleichzeitig ein sehr großer Zusammenhalt.
Aber trotz der noch größer gewordenen Herausforderungen, ihr Land zu verteidigen, zeige sich die ukrainische Community kämpferisch.
Man hätte meinen können, dass es die ukrainische Community entmutigen könnte, aber der Gegenteil ist der Fall. Man ist tatsächlich noch gestärkter und man ist noch mehr, ich nenne das Trotzenergie. Man ist noch geeinter tatsächlich, würde ich sagen, als davor.
Auch Oleksiy Kyseliak nimmt einen großen Zusammenhalt wahr.
Die Stimmung ist schon sehr aufgeheizt und alle verfolgen natürlich die Nachrichten, und auch wenn man außenpolitisch so schwierige Zeiten erlebt, in Frankfurt halten die Menschen zusammen und versuchen sich auch gegenseitig zu unterstützen und haben tatsächlich auch viele Kontakte in die Frankfurter Zivilgesellschaft.
Die Erwartungen an Europa sind derweil klar. Mehr Unterstützung, mehr Sanktionen und ein europäischer Zusammenhalt, um einen nachhaltigen und gerechten Frieden in der Ukraine zu erreichen.
Ich erwarte ganz klar Haltung, Verlässlichkeit, aber auch den Mut, sich unabhängig von den USA für Freiheit und Sicherheit auch einzusetzen. Und wir wissen ja, dass die Ukraine nicht nur sich selbst, sondern europäische Werte auch verteidigt.
Klare Ansagen von ukrainischen Geflüchteten in Frankfurt-Oder. Unser Reporter Maximilian Devontier hat sich mal umgehört dort. Die Sonne scheint vom blauen Himmel, Frühling liegt in der Luft, und bei vielen sorgt das für ziemlich gute Laune und auch etwas Urlaubsstimmung. Und vielleicht führt das dann zu einem spontanen Kurzurlaub in Brandenburg. Ein Riesentrend ist das inzwischen. Denn die Mark bietet Touristen unglaublich viel. Die Tourismusbranche mit rund 95.000 Beschäftigten in Brandenburg boomt. Das belegt die aktuelle Bilanz mit 5,4 Millionen Gästeankünften, die Wirtschaftsminister Keller heute in Potsdam vorgelegt hat. RBB24 Landespolitikreporter Thorsten Südow kennt die Details.
Vor allem die scheinbar intakte Natur, Seen und Wälder und Flüsse locken Touristen und Urlauber nach Brandenburg. Für 6 von 10 Besuchern Brandenburgs ist das entscheidend. 14,4 Millionen Übernachtungen wurden im vergangenen Jahr auf Campingplätzen, in Hotels und Ferienhäusern zwischen Rheinsberg und Ortrand gezählt. Stattliche 3% mehr als in Vor-Corona-Zeiten. Unverändert stark nachgefragt der Spreewald und das Seenland oder Spree. Immer mehr zum Magnet wird das Lausitzer Seenland mit den gefluteten früheren Braunkohlegruben im Südosten Brandenburgs, schildert Christian Woronka vom Tourismus Marketing Brandenburg.
Wir freuen uns sehr, wenn die Seen im nächsten Jahr alle geflutet sind bzw. miteinander verbunden werden und so wirklich dort ein ganz tolles neues Wassersportrevier auch mit vorhanden ist. Da sind keine Grenzen gesetzt. Man kann sich sowohl letztendlich Boote mitmieten als auch natürlich mit seinem eigenen Boot mitkommen, aber auch gerade das Thema aktiv im Wasser, am Wasser ist dort gefragt. Auch hier ist im Lausitzer Seenland gerade der inklusive Tourismus wichtig, und das finden wir gut.
Im Lausitzer Seenland bleiben die Urlauber durchschnittlich 4 Tage, im Rest des Landes 2,7. Ganz wichtig für die Brandenburger Tourismusbranche sind die Erholungssuchenden aus Polen. Im vergangenen Jahr buchten sie etwa 250.000 Übernachtungen. Problematisch bleibt die Situation im brandenburgischen Gastgewerbe, sagen die Touristiker. Hohe Energie- und Lebensmittelpreise, zu wenige Beschäftigte und viele Urlauber, die auf ihr Budget achten müssen, beschreiben die komplizierte Situation. Vielleicht auch deshalb machen immer mehr Urlaub mit Zelt und Camper. So im Nordosten Brandenburgs, zwischen Templin, Prenzlau und Mescherin, sagt Tourismuschef Voronka.
In der Uckermark letztendlich werden weitere Kapazitäten im Bereich auch Camping mit hinzukommen. Die Uckermark steht für eine nachhaltige Entwicklung und in diesem Jahr feiern wir 30 Jahre Nationalpark Unteres Odetal und auch das ist etwas, was die Menschen mit anzieht und für Brandenburg steht.
Etwa 7 Milliarden Euro geben Urlauber im Land Brandenburg aus, mit Stornowellen von Gästen. Aufgrund der hohen Bundestagswahlergebnisse der Alternative für Deutschland in Brandenburg rechnen Touristiker und Landespolitik im Moment nicht. Sie sagen auch, Tourismus bedeute Weltoffenheit und ohne viele Beschäftigte aus anderen Ländern werde Tourismus in Brandenburg nicht funktionieren.
Der Tourismus boomt in Brandenburg trotz aller Probleme, Thorsten Südow berichtete. Was anderes boomt dagegen nicht, nämlich der Bau des eigenen Häuschens. Dieser Traum ist inzwischen für viele ausgeträumt, weil das schlicht nicht mehr zu bezahlen ist. Nicht nur im teuren Berlin. Längst gibt es auch in Brandenburg erheblich weniger Häuslerbauer als noch vor ein paar Jahren. Und die Firmen, die bauen, die rutschen deswegen in die Krise. Wie man den Haustraum wieder erreichbar machen kann, dazu gibt es kontroverse Vorstellungen bei den politischen Parteien, berichtet unser Reporter Nico Hecht aus Potsdam.
Deutschlandweit sei der Eigenheimbau mittlerweile für viele zu teuer. Seit Beginn des Ukraine-Krieges seien die Baukosten republikweit um 40% gestiegen, sagte Experte Andrea Dami vom Immobilienmarktforschungsinstitut Bulwin-Geser. Und vor allem würden die stark gestiegenen Zinsen für die Finanzierungen abschrecken.
Nunmehr sind die Preise zwar ein Stück zurückgekommen, aber nicht wirklich viel, bei doppelt so hohen Finanzierungskosten. Und das führt bei vielen dazu, dass das einfach nicht mehr tragbar ist. Und die Leute lieber vom Kauf zurücktreten.
Das belegen auch Zahlen des Infrastrukturministeriums in Potsdam deutlich. 2020 wurden in Brandenburg noch fast 5.900 Baugenehmigungen für Einfamilienhäuser erteilt. 2024 waren es nur noch knapp 2.600. Um Bauen günstiger zu machen, will Infrastrukturminister Detlef Tabbert BSW nun die Bauordnung im Land vereinfachen.
Bestimmte Vorschriften auf das vernünftige Maß runterschrauben. Bestimmte Vorschriften, was den Brandschutz angeht, was die Statik angeht, was bestimmte Ausstattungsfragen angeht, wo wir dann auf das Niveau runterkommen wollen, wie es andere Bundesländer bereits haben.
Tabbert nennt etwa Vorgaben für die Wärmedämmung oder Deckenstärken, die man reduzieren könne. Die Brandenburger CDU will viel mehr. Als erstes mehr Wohnraumförderung. Gut 200.000 Euro hat das Land dafür im letzten Jahr ausgegeben. Nötig wäre das Doppelte, sagt die wohnpolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion Nicole Walter-Mundt.
Dass wir wirklich eine Summe haben, mit denen die Firmen arbeiten können, die Wohnungsbauunternehmen bauen können. Wir müssen die Genehmigungsverfahren schneller machen. Und die energetischen Standards müssen hinabgesetzt werden.
Eine Absenkung der Grunderwerbsteuer wäre ebenfalls notwendig. Mit 6,5% liegt Brandenburg dabei deutschlandweit ganz oben. Doch bei der aktuellen Haushaltslage kann sich das Bauminister Tabbert nicht vorstellen.
Fazit: Es ist schwierig, den Eigenheimbau kostengünstiger zu machen. Aus Potsdam war das Nico Hecht. Gebaut wird aber wie verrückt an vielen Ecken Berlins. Zwar nicht unbedingt jetzt Eigenheime, aber auch bei Großprojekten haben die eben gehörten Probleme die Kosten ebenfalls hochgetrieben. Zum Beispiel in Neukölln am wohl größten Hotel Deutschlands, dem Estrel. Dort in der Sonnenallee wächst seit einiger Zeit ein Riesenturm in die Höhe. Das Estrel wird erweitert und das gleich richtig. 45 Stockwerke hoch geht's, über 500 Zimmer, dazu fast 100 Hotel-Apartments sowie mehrere Konferenz- und Kongressräume. Ein Riesending also. Und heute wurde Richtfest für den Hotelturm gefeiert. RBB24-Reporter Leon Thalia war dabei und auch ganz oben.
Es ist der absolut grandioseste Blick, den ich jemals hatte. Ich stehe gerade auf der 43. Etage des Estrel Towers. Von hier aus kann ich die ganze Stadt sehen. Ich sehe den Fernsehturm, ich sehe perfektes Tempelhofer Feld, ich kann mit Blick auf die Landebahn hier schauen. Also es ist Wahnsinn und irgendwie auch ungewohnt, weil normalerweise kann man in Berlin ja nur bis zur nächsten Häuserkante schauen. Und das ist für mich gerade atemberaubend. Wir sind mit einem Lastenaufzug hochgefahren, was ein sehr mulmiges Gefühl war. Das ist ein orangener Käfig, der hier 43 Stockwerke auf über 170 Meter hochgefahren ist. Also noch bis zum Sommer 26 wird hier gebaut. Hier kommen mehr als 500 Hotelzimmer rein. Aber auch etwas, von dem die Berliner etwas haben, sagt Heike Mahmoud vom Estrel Hotel.
Also wir haben auf der einen Seite unten auf dem Erdgeschoss wird es ein Estrel Forum geben. Das ist ein neuer Ballsaal, also auch für Bälle jeder Art hochwertigen Veranstaltungsfläche können wir anbieten. Dann wird das Ganze durch ein Atrium geschmückt und das ist offen für alle. Da gibt es Kaffee, unterschiedliche Restaurants. Aber das Highlight wird auf der 43., 44. Etage sein. Es wird ein Restaurant geben, da sind wir gerade noch dabei, in welche kulinarische Richtung es geht, und eine Bar mit einem wunderschönen Blick natürlich in Richtung Stadt und einer Open-Air-Terrasse.
Im Übrigen hat der Bau mehr als 300 Millionen Euro gekostet und wurde privat finanziert. Und ein kleiner Fakt noch zum Schluss: Hier wurden insgesamt im Gebäude 600 Kilometer Kabel verlegt. Würde man die auf dem Boden ausbreiten, naja, könnte man von hier nach Stuttgart kommen.
Also eine ganze Menge. Und der Bau, der läuft noch. Nächstes Jahr soll es fertig werden. Richtfest für den Estrel Tower in Berlin-Neukölln heute. Leon Thalia berichtete.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Carola Welt. Immer weniger Menschen gehen noch in die Kirche. Auch in unserer Region nehmen die Mitgliederzahlen ab. Umso wichtiger ist frischer Wind in den Kirchengemeinden. Den bringt ein neuer Pfarrer in die evangelische Kirchengemeinde im Spandauer Ortsteil Staaken. Johannes Herzer, 35 Jahre alt, ein zupackender Typ, kariertes Hemd, Vollbart, mag Hip-Hop und Basketball. Seit 1. Januar ist Johannes Herzer hier im Einsatz und er hat sich einiges vorgenommen.
Es ist definitiv ein Faktum, dass Kirche sich in einer Krise befindet, dass natürlich die Mitgliederzahlen sinken rapide. Umso wichtiger erachte ich dann meine Aufgabe oder unsere Aufgabe als Pfarrteam oder auch als Gemeinde, den Menschen zu zeigen, Kirche ist attraktiv, Glaube ist attraktiv, es lohnt sich hier mitzumachen, es macht Spaß.
Vor allem die jungen Menschen liegen dem Pfarrer am Herzen. Jeden Donnerstag bereitet er gemeinsam mit seinem Kollegen 20 Jugendliche auf die Konfirmation vor. Sie sitzen in der Kirche im Kreis, reden und machen Musik.
Ich lobe meinen Gott, der mir den neuen Weg weist, damit ich handle. Halleluja.
Dass er einen guten Draht zu den Kids hat, liegt auch an seinem Alter. Junge Pfarrer sind inzwischen selten geworden, beobachtet Johannes Herzer.
Ich glaube schon, wie viele andere Berufe fehlt natürlich auch im Pfarrberuf der Nachwuchs. Die Kolleginnen und Kollegen, die jetzt gerade im Beruf sind, werden immer älter. Und ich denke, da macht auch diese gesamtgesellschaftliche Entwicklung macht natürlich für den Pfarrberuf auch nicht Halt. Deshalb bin ich jetzt mit 35 Jahren ein junger Hüpfer.
Johannes Herzer ist nah dran an den Jugendlichen. Heute ist es nicht selbstverständlich, Mitglied einer kirchlichen Gemeinde zu sein. Deshalb will er, dass die Mädchen und Jungen hier gute Erfahrungen machen. Heute sollen die Kids Vorschläge für Popsongs machen, die im Gottesdienst gespielt werden können. Dass der Pfarrer vor allem Hip-Hop mag, wissen seine Konfirmanden. Die Aufgabe kommt gut an.
Unsere Pfarrer sind eigentlich voll cool, weil die eher auf dieser freundschaftlichen Art und Weise mit uns umgehen. Wodurch es die ganze Atmosphäre beim Konfer auch sehr viel schöner macht.
Ich finde es auch gut, dass es mal was ganz Neues war. Eigentlich hatten wir nie etwas mit Musik so richtig zu tun gehabt, mit eigener Musik. Und das ist ganz geil, dass wir das jetzt mal machen.
Bevor Johannes Herzer Pfarrer wurde, war er Lehrer für Politik und Religion. Jetzt hat er seinen Traumberuf gefunden. Noch ist er dabei, die Gemeinde kennenzulernen. Staaken ist groß, mit insgesamt 3 Kirchen und 2 Pfarrkollegen. Viel zu tun für Johannes Herzer.
Jetzt bin ich knapp eineinhalb Monate hier und lerne eigentlich jeden Tag neue Facetten kennen und laufe eigentlich mit ganz großen Augen immer herum und denke, okay, krass, das gibt's auch noch und das ist auch neu.
Und wer weiß, vielleicht macht er ja bald in Staaken einen Hip-Hop-Gottesdienst.
Und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby, Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.